Willkommen bei anwaltwerden.de, dem Podcast rund ums Anwaltwerden und Anwaltsein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge anwaltwerden.de. Heute sprechen wir über das Thema Verhandeln, etwas, mit dem man im Anwaltsberuf immer wieder konfrontiert ist. Aber wie lernt man eigentlich erfolgreich verhandeln? Zu diesem Thema begrüße ich ganz herzlich Thilo Kerkhoff. Thilo, schön, dass du da bist.
Moin Stine, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast.
Ja Thilo, also wir kennen uns schon lange. Die genaue Anzahl der Jahre behalte ich jetzt für mich. Nämlich aus dem Jurastudium in Hamburg. Vielleicht magst du kurz erzählen, wie es danach für dich weiterging und was du heute mit Verhandeln eigentlich zu tun hast.
Sehr gerne. Ja, herzlichen Dank, Stine, einerseits für die Einladung, andererseits für das charmante Auslassen der Jahreszahl. In der Tat, wir kennen uns aus dem Studium. Auch ich habe Jura in Hamburg studiert, habe anschließend auch mein Referendariat in Hamburg gemacht, mit verschiedenen Stationen in der Kanzlei, beim BDI in Brüssel, im Bundeskanzleramt und habe dann später nach kurzer Zeit im Beruf angefangen, ein Aufbaustudium zu machen in Public Policy an der Harvard Kennedy School und bin in diesem Kontext tatsächlich das erste Mal strukturierter auf sozusagen die Wissenschaft und Praxis von Verhandlungen gekommen. Ich hatte vorher immer im Bereich Schiedsverfahren gearbeitet und dann im Public Policy Studium gab es einen verpflichtenden Grundkurs zu Verhandlungen. Und das hat mich unwahrscheinlich fasziniert, weil ich das Gefühl hatte, da sind viele Dinge zusammengekommen, für die ich mich vorher schon interessiert hatte und auch ein interessanter Aspekt der juristischen Arbeit oder vielmehr der juristischen Praxis in Form von Verhandlungen und habe dann nach meinem Abschluss begonnen, mich damit weiter zu beschäftigen an der Harvard Law School beim Program on Negotiation forsche dort und habe auch das Vergnügen zu unterrichten, arbeite sowohl mit Graduate Students und auch immer mal wieder im Bereich der Executive Education und hier gibt es eben eine lange intellektuelle Tradition, sich aus wissenschaftlicher Sicht mit Verhandlungen und Streitbeilegung zu beschäftigen und andererseits auch zu unterrichten in verschiedenen Bereichen und Menschen dazu zu befähigen, bessere Verhandlungsergebnisse zu erzielen und effektiver in ihren Interaktionen zu werden.
Ja, also das klingt sehr spannend. Und dass es an der Law School ist, verrät ja eigentlich auch schon, dass es einen Zusammenhang mit Jura haben muss. Aber wenn man sonst über Verhandeln nachdenkt, denkt man ja auch, das begegnet einem vielen anderen Lebensbereichen und hat ja auch viel mit Kommunikation zu tun, Psychologie wahrscheinlich. Aber was genau hat es denn mit Jura zu tun aus deiner Sicht?
Also absolut, ja. Also Verhandlungen begegnen einem überall und ich habe auch das Interessante, finde ich auch immer, in den USA gibt es tatsächlich Verhandlungskurse an ganz, ganz vielen Fakultäten, ja. Also im Undergraduate-Bereich, in der Business School, an der Law School, aber auch an der Medical School, im Kontext von Design und Public Infrastructure und anderen Themen. Also ja, da sicherlich auch. Also es ist ein sehr, sehr breites Feld, was in vielen Disziplinen relevant wird. Was hat jetzt Verhandeln mit Jura zu tun? Na, ich würde immer sagen, ganz, ganz viel und ganz wenig eigentlich, weil es ganz viel in dem Sinne mit Jura zu tun hat, dass Verhandlungen häufig mit einer juristischen, mit dem juristischen enden oder beginnen. Erfolgreiche Verhandlungen enden idealerweise mit einem irgendwie gearteten Deal und diese Einigung wird dann festgehalten in einem hoffentlich robusten und durchsetzungsfähigen Vertragswerk und das ist natürlich ein juristischer Text und auch die juristischen Techniken des Entwerfens von Verträgen sind da hochrelevant. Häufig beginnen aber natürlich auch Verhandlungen mit juristischen Fragen. Der Klassiker ist vielleicht irgendwie die Güteverhandlung, der Streit über eine Norm oder einen Vertrag. Manchmal sieht das Gesetz sogar Verhandlungen vor. Ich glaube, wie beim Wegball der Geschäftsgrundlage zum Beispiel im BGB, wo das BGB explizit vorsieht, die Parteien mögen sich sozusagen einigen. Und dann gibt es sicherlich auch andere Kontexte, wo irgendwie Jura eine große Rolle spielt. Familienrecht ist sicherlich so ein Klassiker. M&A, das ist dann eher sozusagen der Kontext, in dem die Verhandlungen stattfinden. Und andererseits hat natürlich Verhandeln auch ganz wenig mit Jura zu tun, denn das Verhandeln selber ist natürlich sozusagen keine juristische Argumentation zwingenderweise oder kein juristischer Streit, sondern da sind viele andere Disziplinen relevant. BWL, Psychologie, Statistik, Kommunikation, Soziologie, Politikwissenschaften und viele andere verwandte Wissenschaften, die letztlich Verhandlungen beschreiben und die vielleicht auch unterschiedliche, ich sag mal, Linsen sein können, durch die man auf eine Verhandlung schaut.
Dann setzen
ich weiß
wir
aber
doch,
jetzt. Ja. Jetzt jetzt habe ich so viel gesagt. Meine Frage wäre natürlich jetzt noch an dich, weil der Podcast ja auch Anwalt werden heißt. Ich glaube, du verhandelst wahrscheinlich auch ganz, ganz viel in deinem Berufsalltag, oder?
Ja, genau. Setzen wir uns mal die Anwaltlinse auf. Das wäre nämlich eigentlich auch meine Frage gewesen, passenderweise. Ja, also ich glaube, bevor ich angefangen habe, als Anwältin zu arbeiten, hätte ich irgendwie so spontan gesagt, naja, verhandeln spielt irgendwie so im M&A-Bereich die größte Rolle, ja, so naiv wie ich bin, weil ich dann irgendwie gedacht hätte, naja, die machen die ganze Zeit Verträge und ja, das spielt da irgendwie so klassischerweise eine große Rolle, was ja auch der Fall ist. Aber jetzt in den letzten Jahren habe ich doch festgestellt, dass mir Verhandeln ganz häufig begegnet. Also sei es jetzt bei der Mandatsaufnahme, potenzielle Mandanten, die Verhandlungen, aber eben wie es ja auch so sagt, die Interessenvertretung für unsere Mandanten. Und das setzt eigentlich immer ein Verhandeln voraus oder fast immer. Weil ob es jetzt vor Gericht ist, Streitbeilegung, die du angesprochen hast, oder ja, mit anderen Behörden oder mit einem gegnerischen Anwalt irgendwie sich auseinanderzusetzen. Also es hat ganz viele Elemente von Verhandeln, denke ich. Ob es da jetzt das klassische Verhandeln gibt, weiß ich gar nicht. Wie ist das? Gibt es das klassische Verhandeln?
Ich finde es eine wunderbare Beschreibung von dir, denn das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Verhandeln ist eben nicht nur, wir setzen uns an den Tisch und unterhalten uns über den Preis eines Gebrauchtwagens, ja, sondern es ist eigentlich eine ganz omnipräsente Technik, Kulturtechnik, denn eigentlich verhandeln wir immer dann, wenn wir mit anderen Menschen Entscheidungen treffen. Und das ist natürlich in unserem Alltag ganz häufig der Fall, also sei es sozusagen, dass wir uns darauf einigen vielleicht, was wir zum Mittag essen, bis hin zu dem, was wir in Rechnung stellen für eine Dienstleistung, bis hin zu Dingen, die wir dann professionell oder auch im Auftrag vielleicht tun, um die Interessen von anderen Menschen durchzusetzen und zu vertreten. Also eine ganz omnipräsente Sache, das Verhandeln. Und ich glaube sozusagen, wenn wir diese weite Definition anlegen, dass es darum geht, mit anderen gemeinsam Entscheidungen zu treffen, dann haben wir Verhandlungen ja eigentlich überall und ständig.
Also es ist eigentlich ein Grundskill, was ich mir in mein Köfferchen packen kann und im Anwaltsberuf loslegen kann. Jetzt,
absolut. Oder? Also ich glaube, im Anwaltsberuf ist es sicherlich besonders relevant, weil Anwälte eben nicht nur Entscheidungen intern treffen, sondern eben auch an Entscheidungsprozessen für ihre Mandanten mitwirken und sich ja dabei beauftragt werden, wie du so schön gesagt hast, die Interessen der Mandantschaft zu vertreten und durchzusetzen. Ganz genau.
Und das hoffentlich erfolgreich. Aber Thilo, jetzt die große Frage, wie verhandelt man denn jetzt erfolgreich?
Was wie lange ist der Podcast?
Erfolgreiches Verhandeln? Naja, wir haben Zeit.
Sehr, sehr gute Frage. Also ich glaube, da kann man natürlich sehr, sehr lange drüber philosophieren und vieles darüber geschrieben worden. Ich würde persönlich sagen, dass eine erfolgreiche Verhandlung oder auch ein guter Deal ist eigentlich einer, der die Interessen der Parteien befriedigt, ihnen mehr als nur gerecht wird und der es gleichzeitig erlaubt, dass die Parteien sich auch in Zukunft wieder begegnen und weiterhin miteinander erfolgreich interagieren und der auch so konkret und nachhaltig ist, dass er durchsetzbar ist und nicht sofort wieder, nachdem er den Raum verlassen hat, auseinanderfällt. Also sozusagen, Interessen sind erfüllt, die Beziehung ist intakt und das Ganze, was man geschaffen hat, ist nachhaltig durchsetzbar und actionable sozusagen.
Ja, das sind doch schon mal drei gute Punkte, die man sich mitnehmen kann. Und also das Ergebnis soll natürlich erfolgreich sein, das ist ja immer das Ziel. Und wie komme ich da jetzt hin? Also wenn ich mir jetzt diesen Podcast anhöre, dann hätte ich jetzt mir schon gedacht, okay, verhandeln ist vielleicht wichtiger, als ich mir das so vorgestellt hatte. Aber wenn ich jetzt aus dem Studium komme, meinetwegen auch aus dem Ref, und mir jetzt überlege, okay, wenn das so wichtig ist für den Anwaltsberuf, wie kann ich das denn schon mal üben? Kann ich mich darauf vorbereiten? Also wir beide wissen ja, wir verraten da, glaube ich, nicht zu viel, dass in der Examensvorbereitung der Fokus jetzt nicht gerade auf Verhandeln war. Also wenn du erzählst, dass da an den Law Schools und überall irgendwelche Kurse zum Verhandeln es gibt, das hatte ich jetzt persönlich nicht.
Das hatte ich auch nicht und wahrscheinlich wäre das sozusagen auch in der aktuellen Prüfungsform der juristischen Examina tatsächlich nicht sachgerecht, irgendwie da jetzt einen Schwerpunkt auf Verhandlungen zu legen. Und in der Tat, das Examen ist, wie es ist und da kann man auch lange natürlich drüber philosophieren, was sich daran ändern müsste, ändern sollte. Und ich glaube, da gibt es viele, die gerne auch einen Fokus auf andere Dinge legen würden. Aber in der Tat, also es kam in unserer juristischen Ausbildung nicht vor. Ich glaube, das kann man so festhalten. Ja, wie lernt man verhandeln? Ich meine, es gibt da Kurse, die gehen ein Semester lang und treffen sich mehrfach die Woche, um dieser Frage nachzugehen. Es gibt Seminare und vieles andere dafür. Aber ich glaube, um mal so ein paar Dinge vielleicht herauszugreifen. Wo gehen eigentlich Verhandlungen oft schief? Und ein Punkt, wo Verhandlungen tatsächlich schief gehen, ist die Vorbereitung. Und das ist dann vielleicht auch die Parallele zum Examen. Ich glaube, wir hatten auch den schönen Satz im Examen, proper preparation prevents poor performance.
Den
Das
verbinde
gilt
ich sehr mit
tatsächlich
dem
auch
Satz.
in Verhandlungen. Und zwar aus folgendem Grund, ich glaube, wo es tatsächlich schon oft schief geht, ist, dass Menschen gar nicht so genau wissen, was sie eigentlich erreichen wollen in der Verhandlung. Und sich klar zu machen, was ist das Ziel, was ist sozusagen der Target-Deal, den ich erreichen will, was sind die Interessen, die ich befriedigen möchte und was ist es, was ich hier langfristig erreichen möchte. Ich glaube, das ist schon ein ganz, ganz elementarer Teil der Vorbereitung, um souverän in eine Verhandlung zu gehen und vor allem auch, um zu verstehen, was passiert und ob das, was man da erreicht, gerade eigentlich das ist, was man möchte. Denn es ist natürlich sehr schlecht, wenn man da hinterher merkt, oh Gott, ich hätte, ich sollte dieses oder jenes sagen können müssen und dann unzufrieden den Tisch sozusagen verlässt. Das andere, was ich enorm wichtig finde, ist auch Verhandlungen breiter zu verstehen als die reine Interaktion am Verhandlungstisch. Also ich glaube, wenn wir jetzt sozusagen hier in die, weiß ich, in die Fußgängerzone in Brüssel gehen würden und fragen oder am Grand Place und fragen würden, was sind Verhandlungen? Da bin ich ziemlich sicher, dass die meisten eine Situation beschreiben würden, die irgendwie dem Armdrücken ähnelt. Ja, also zwei Menschen treffen sich, setzen sich an einen Tisch und versuchen irgendwie den anderen jetzt mal lapidar gesagt übers Ohr zu hauen oder zu feilschen. Und letztlich in einer Interaktion, wo das, was der eine gewinnt, den anderen kostet. Also das ist vielleicht auch der Gebrauchtwagenkauf oder das Feilschen auf einem Basar. Das, was ich von dir gewinne, kostet dich. Das ist sozusagen so eine reine Verteilungssache. Man nennt das auch Distributive Bargaining, ein Zero-Sum-Game, wo keiner so richtig was gewinnt. Aber Verhandlungen sind eben viel, viel mehr als diese Interaktion am Tisch. Es geht um das gesamte Setup der Verhandlungen. Es geht um Deal Design. Es geht um die Beziehungen. Und es geht auch um die langfristigen Perspektiven, die aus einer solchen Interaktion erwachsen können und die es zu gestalten gilt. Und da würde ich sagen, das sind Dinge, die man tatsächlich auch üben muss, um dann durch eine Praxis letztlich besser zu werden.
Ja, so ist es ja leider häufig, ne? Aber
Ja,
gut,
das
der
ist wie bei
eine.
den Examensklausuren, ja, also.
Die musste man auch üben. Okay, also ich fasse mal zusammen. Der eine Teil ist die Theorie, sich auch damit auseinanderzusetzen, was es so für Verhandlungsstrategien, Taktiken gibt vielleicht. Und der andere Aspekt ist, die dann einfach mal zu üben, natürlich. Und proper preparation prevents poor performance. Also
So
Vorbereitung
ist es.
ist alles. Und ich versuche das jetzt gerade noch mal ein bisschen praktischer zu greifen. Also wenn ich jetzt in so eine Verhandlung gehe oder ich weiß, die steht an. Ich glaube, so klassischerweise, vielleicht ist das aber auch dieses Armdrücken, würde ich mir jetzt vorstellen, okay, wie du sagst, ich überlege mir, wo mein Ziel ist. Und das sind ja vielleicht gleichzeitig auch meine Red Lines. Also so bestimmte Punkte, da kann ich nicht von ab. Also der Mandant sagt mir, es muss aber mindestens so und so viel bei rumkommen. Oder ne, sowas in der Art. Dann weiß ich, okay, ich habe hier irgendwie mein Mindestzoll. Das ist ja dann mein Ziel. Und dann muss ich mir irgendwie überlegen, wie ich da hinkomme. Was sind die Gegenargumente? Was könnte ich dem irgendwie entgegensetzen? Oder hättest du da noch so andere kleine praktische Tipps, die man sich irgendwie so im Vorfeld setzen kann? Oder vielleicht auch anders.
Ja.
Wie sieht denn so ein Kurs aus bei euch? Was ist denn, wenn ich glaube, ich muss auch mal vorbeikommen. Ich muss mich mal schulen lassen bei dir, Thilo. Also.
Also, herzliche Einladung, ja. Das ist ja sowieso klar. Na, also, du hast ganz, ganz viele Aspekte angesprochen, die ich unheimlich wichtig finde und die auch sozusagen auf Konzepte anspielen, die es in der Literatur und in der Praxis gibt. Ich glaube, das Erste ist, dass man tatsächlich differenzieren kann zwischen Strategie und Taktik und auch zwischen der generellen Analytik und sozusagen der konkreten Interaktion. Man kann das vielleicht auch ganz etwas, um es etwas plastischer zu machen. Also das eine ist sozusagen, ich schaue mir mal auf 36.000 Fuß an, aus der Vogelperspektive, wie ist eigentlich jetzt der Kontext der Verhandlung? Was ist das Ökosystem, in dem ich mich bewegen möchte und welche Stakeholder, welche Parteien haben wir da? Und wie muss ich eben vorgehen, um die zu, ich sag mal, anzusprechen und zu integrieren, um meine Verhandlung erfolgreich zu führen. Das ist eben also 36.000 Fuß, 12 Kilometer Reiseflughöhe, die ganz, ganz hohe analytische Perspektive. Und dann habe ich sozusagen die, ich sag mal, die Zwei-Fuß- oder Perspektive, wo ich eben in der konkreten Interaktion jetzt schaue, was passiert da zwischenmenschlich, was sind die Dinge, die jetzt am Tisch passieren. Und so kann man das, glaube ich, auch sozusagen pädagogisch jetzt unterscheiden, dass das eine eben vielleicht die Beschäftigung zum Beispiel mit Fallstudien ist und das andere ist eben das konkrete Üben, dass ich zum Beispiel in einer Simulation, in einem Rollenspiel letztlich das Verhandeln für eine fiktive Rolle, eine fiktive Position übe und dann, und das ist letztlich das Entscheidende, darüber reflektiere. Also sozusagen überlege, jetzt hatte ich diese Rolle, ich habe jetzt das und das gemacht. Was ist meine Reflexion daraus? Was lief gut, was lief schlecht? Und dann das versuchen zu rekalibrieren und zu wiederholen in einer nächsten Situation. Also hat man sozusagen so einen Kreis des Übens und des Wiederholens. Und idealerweise merkt man natürlich in diesem Zyklus, wo sozusagen die eigenen Blindspots sind, wo die eigenen, ich sag mal, systematischen oder auch kleineren Fehler liegen, die einen davon abhalten, effektiv zu sein in der Interaktion. Man kann es auch als Interpersonal Effectiveness beschreiben. Und darauf aufbauend kann man, glaube ich, sehr, sehr viel lernen und seine eigene Effektivität und Verhandlungsfähigkeiten verbessern auf beiden Ebenen, also sozusagen die hohe analytische Design-Ebene und auch die ganz konkrete Ebene am Verhandlungstisch.
Und okay, ich fasse es jetzt nochmal zusammen. Also wir haben die Vogelperspektive. Ich gucke mir an, wer ist da eigentlich dabei? Was sind da für Interessen vertreten? Was spielt da sonst noch rein? Vorgeschichte und so weiter. Und ich habe die Ebene, wo ich konkret reingehe und in die Kommunikation. Und was ich auf jeden Fall verstehe, ist, ich gucke mir an, wie ist es gelaufen? Ich analysiere das, setze mich mit meinen Fehlern auseinander. Und das Interessante für mich ist jetzt zu wissen, wiederholen sich denn, würdest du sagen, auch wenn diese Interessen ja immer unterschiedlich sind, haben wir trotzdem Muster, die sich wiederholen in Verhandlungen, damit ich sozusagen meine Analyseerkenntnisse ja aus der letzten gescheiterten oder vielleicht nicht ganz gescheiterten Verhandlung mitnehmen kann und die ja dann anwenden muss auf eine andere Verhandlung in einem anderen Kontext. Aber es gibt doch hoffentlich
Ja.
irgendwelche Muster, die sich wiederholen, oder?
Ja, na, also absolut. Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt. Ich meine, idealerweise wiederholt man natürlich Fehler nicht, ne? Also sozusagen, wenn man jetzt merkt, man hat eine Tendenz dazu, andere sich schlecht vorzubereiten, anderen Menschen nicht zuzuhören, nicht sozusagen analytisch vielleicht auch zu verstehen oder klar zu haben, worum es eigentlich geht. Also es gibt ja tausend Dinge, wo es schief gehen kann. Und wenn man da Muster erkennt, ist das natürlich eine ganz, ganz hilfreiche und wertvolle Erkenntnis, um diese, ja, ich sag mal, kleinen Fehler, Blindspots irgendwie abzustellen. Und da geht, glaube ich, sozusagen das Lernen sicherlich los. Andererseits hast du ja auch gerade, ja, ich glaube, dabei belasse ich es jetzt hier erstmal.
Nee, aber das ist ganz interessant, weil du jetzt gesagt hast, es gibt ganz viel, wo es schief gehen kann. Vielleicht reden wir da noch mal ein bisschen detaillierter drüber. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann vor allem die Punkte sind, die die konkrete Kommunikationsebene betreffen. Was du nämlich gerade, wo ich es so ein bisschen rausgehört habe, ist dieses, man hört nicht richtig zu. Ich könnte mir auch vorstellen, ich gehe vielleicht nicht richtig auf das ein, was mein Gegenüber sagt. Oder ich kann vielleicht nicht schnell genug umswitchen, wenn ich merke, okay, mein Plan funktioniert irgendwie gerade nicht. Vielleicht muss ich jetzt jedoch nochmal auf Plan B zurückgreifen. Sind das so klassische Fehler oder kannst du da mal den Top 3
Oh
nennen?
ja, Top 3 Fehler. Also ich glaube, du hast was Wichtiges genannt. Das erste ist sozusagen ist auf jeden Fall schlechte Vorbereitung. Also wenn man unvorbereitet ist und sozusagen nicht klar hat, A, was man will und was auch Alternativen sind, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen, dann ist es auf jeden Fall, glaube ich, ein Top 3, ein Top 3 Fehler. Ich glaube, der zweite ist tatsächlich nicht zuzuhören. Und wir leben ja in einer Zeit sozusagen, wo die Aufmerksamkeitsspanne oft auf die Länge eines TikTok-Videos reduziert ist. Und das heißt, es ist tatsächlich gar nicht so einfach, sowohl andere, die Aufmerksamkeit von anderen Menschen über einen gewissen Zeitraum zu halten, als auch selber aufmerksam zu sein für das, was gerade geteilt wird. Und Informationen sind natürlich unfassbar wichtig in Verhandlungen. Und wenn man eben sozusagen einerseits sehr viel redet und nicht zuhört, verliert man nicht automatisch, aber man lernt auch nichts. Und gut zuzuhören und zu verstehen, was andere wollen, brauchen und wo vielleicht auch so bestimmte Kipppunkte in Verhandlungen sowohl im Inhaltlichen als auch in der Substanz sind, ist ein absolut wichtiges Skillset, was es, ja, glaube ich, gilt zu lernen und zu üben. Und ein anderer häufiger Fehler ist, glaube ich, auch nicht klar zu haben, worum es geht und was eigentlich möglich ist. Also, dass ich sozusagen schon von vornherein eigentlich mich in einem Setup bewege, wo ich Dinge erreichen will, die in diesem Setup nicht erreichbar sind. Und das ist sozusagen letztlich eigentlich eine Art Designfehler, den es sozusagen auch zu vermeiden gilt, ja.
Ja, interessant. Also die Top 3, also ich drehe es mal um, positiv. Was sollten wir also tun,
Ja.
um diese Fehler zu vermeiden? Ich habe mir jetzt aufgeschrieben, Vorbereitung, zuhören und realistische Ziele setzen.
Ja, realistische, aber ambitionierte Ziele. Ich glaube, das ist
Gut.
auch wichtig, ja.
Ja, das finde ich gut. Ich nehme hier viel mit aus diesem Podcast, Silo.
Na, immerhin eine, ja.
Okay, und mich würde jetzt aber schon noch mal interessieren, wie so ein Kurs bei euch aussieht. Nehme ich da mal mit. Also ich stelle mir das vor, ihr vermittelt diese Theorien, also die verschiedenen Ansätze, die es so gibt, und dann macht ihr Rollenspiele und dann geht ihr in die Analyse. Trifft das das?
Also ich glaube, Verhandlungskurse sehen ganz unterschiedlich aus. Das hängt auch wirklich davon ab, sozusagen, welchem, glaube ich, auf welchem Level man sozusagen unterwegs ist. Ist es eher ein Einsteigerkurs? Ist es für Fortgeschrittene? In welchem Kontext spielt das? Wie praxisorientiert ist es? Wie theoretisch ist es? Aber ich glaube, es gibt schon so verschiedene Muster in der Pädagogik sozusagen, die immer wieder vorkommen. Und das ist in der Tat eben das Arbeiten sicher mit Fallstudien, das ist das Arbeiten mit Simulationen, die man auch dann ausführlich debrieft. Dass man versucht zu verstehen, warum man dieses oder jenes Ergebnis erreicht hat. Und das kann natürlich sehr, sehr verblüffend sein, denn das Spannende ist, dass man, wenn man sich sozusagen in so einem Training damit beschäftigt, einen Vorteil hat, den man in der echten Welt nie hat. Wenn man ein Rollenspiel hat und das man nicht alleine macht, sondern viele, viele andere auch, dann sieht man ja, was haben andere erreicht, in Anführungszeichen, die dieselben Instruktionen für diese Rolle hatten. Und das kann sehr verblüffend sein oder auch schockierend, dass man merkt, eigentlich dachte ich, ich habe das ziemlich gut im Griff, ich habe einen super Deal für mein Auto bekommen und bin auch sonst irgendwie gut unterwegs und plötzlich stelle ich fest, verdammt nochmal, in dieser Situation ist meine Performance im Vergleich ziemlich unterirdisch.
Weil du immer den
Und
Vergleichsfall hast.
genau, das hat, in der echten Welt kommt es ja nicht vor.
Ja,
Also wir
ja.
wissen ja nicht, ist jetzt der Deal, den wir jetzt gemacht haben, hier M&A-mäßig eigentlich gut oder schlecht? Weil wir wissen ja nicht, ob jemand anderes, also es ist ein
Ja.
Hypothetical, weniger oder mehr bezahlt hätte als wir. Das werden wir niemals erfahren. Das gilt auch in der Politik, so. Wir wissen ja nicht, ob ein anderer Kanzler einen besseren Deal ausgehandelt hätte. Und dieses Privileg, sage ich mal, das hat man natürlich, wenn man eben in so einem Training ist, in einer Gruppe, dass man plötzlich sich eigentlich benchmarken kann und kalibrieren kann gegen andere. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Quelle der Erkenntnis. Und dazu kommt natürlich, dass man sich Gedanken machen kann über viele, viele analytische Konzepte, die es gibt die da hilfreich sind als Tool oder in seinem, die hilfreich sind in seinem Toolkit zu haben.
Ich finde das wirklich spannend, weil man kriegt ja total den Spiegel vorgehalten. Also du siehst dann ja genau auch, was hätte vielleicht eine andere Taktik oder eine andere weniger aggressive Art oder mehr aggressive Art, was auch immer, vielleicht bewirken können an der Stelle. Ja, wirklich spannend. Und
Absolut, ich
ich
glaube, da kann man eben sehr, sehr viel lernen, weil man eben plötzlich hinter den Vorhang schauen kann und sieht, was haben andere mit demselben Setup, denselben Instruktionen gemacht und getan.
Ja, das ist richtig Mäuschen spielen irgendwie. Wie ist denn jetzt deine Erfahrung mit Anwälten? Also, ich glaube, oder ich stelle jetzt mal eine gewagte These auf, dass wir
Okay.
Anwälte, ich verallgemeinere jetzt auch, was man ja eigentlich machen soll, aber ich glaube, viele Anwälte oder Juristen neigen dazu, sich natürlich sehr aufs Juristische zu fokussieren. Ne? Was ist das geltende Recht? Und die Rechtsprechung sagt doch, und in dem Kommentar steht das übrigens auch schon seit 10 Jahren, und der EuGH hat das gerade auch noch entschieden. Und also man versteift sich sehr auf diese rechtliche Sichtweise. Ist das in Verhandlungen manchmal auch ein Hindernis? Und kann man vielleicht nicht sogar eine Verhandlung durch die Stärkung dieser Verhandlungskompetenzen, die ja eigentlich nichts mit Jura zu tun haben, sondern mein Basic Skill sind dann, also hoffentlich nicht so basic, aber mein Skill in meiner Toolbox, Wenn ich da einen stärkeren Fokus drauf lege, ist das dann eine Chance, eine juristische Debatte mit weniger Jura irgendwie zum Erfolg zu führen? Weißt du, was ich meine?
Also ich glaube, da gibt es nur die einzig richtige juristische Antwort. Und das ist natürlich, es kommt drauf an.
Natürlich. Ja. Wie könnte es anders sein?
Also ich sage mal so, wenn ich jetzt in einem juristischen Streit bin, dann geht es natürlich vorwiegend um juristische Argumente. Also insbesondere, wenn ich sozusagen jetzt im streitigen Verfahren bin und es wird entschieden durchs Gericht oder Schiedsgericht, dann würde ich sagen, es geht natürlich darum, dass ich juristisch argumentiere, und dann ist es auch erstmal keine Verhandlung, weil es ja keine gemeinsame Entscheidung ist, sondern es ist sozusagen das Präsentieren ja von Argumenten gegenüber dem Richter oder dem Schiedsgericht, das dann eben die Entscheidung am Ende für die Parteien trifft. Und das ist eben gerade ja keine Verhandlung in dem engeren Sinne. Aber ich glaube, wenn wir jetzt etwas rauszoomen aus der Situation raus, dann gibt es natürlich sozusagen verschiedene Perspektiven, wie man über Streit oder auch die Auflösung von Konflikten und auch über Entscheidungen nachdenken kann. Und das ist einerseits, da hat auch, also gibt's sehr viel Literatur zu, die ein power-based approach, also was kann ich sozusagen durchsetzen, was kann ich tun, wie viel Macht habe ich, das ist sehr faktisches. Dann habe ich natürlich sozusagen eine rights-based, eine rechtebasierte Perspektive, die eben aus der juristischen Sicht fragt, was steht mir eigentlich zu. Und dann habe ich und das ist da sozusagen der Bereich, wo es jetzt ins Verhandeln geht, eine interessenbasierte Sicht, die letztlich fragt, was will ich eigentlich und was brauche ich wirklich? Und ich glaube, da sehen wir letztlich sozusagen den Shift, der für Anwälte interessant ist. Ich glaube, in Vertragsverhandlungen, wenn wir jetzt aus dem streitigen Bereich rausgehen, dann geht es natürlich erstmal primär darum, was kann ich erreichen, was kann ich durchsetzen und was steht mir zu? Ich würde argumentieren, dass wir bessere Ergebnisse erzielen, wenn wir diese Fragen hinten anstellen und eben uns zuerst darüber Gedanken machen, interessenbasiert, was brauchen wir und was wollen wir? Und sozusagen dann erst im zweiten Schritt letztlich schauen, wie sieht das juristisch de lege lata aus, wenn wir auch vielleicht auch, wenn wir uns nicht einigen würden, und im zweiten Schritt fragen, wie können wir das, was wir tatsächlich wollen, jetzt juristisch übersetzen. Das würde ich persönlich für effektiver halten, weil es eben erlaubt, eine interessengerechtere Lösung zu finden. Und das gilt, glaube ich, in eigentlich jedem Zusammenhang. Und dann ist sozusagen die rechtebasierte Perspektive, das Vertragswerk, gar nicht unbedingt der Ausgangspunkt, sondern sozusagen eher der Endpunkt.
Und das heißt ja eigentlich, dass wir auf jeden Fall durch diese Kommunikationsverhandlungsskills, wie auch immer wir die jetzt nennen wollen, unsere juristischen Argumente, die das dann letztlich vielleicht füllen, den Rahmen, den wir uns damit gesetzt haben, nach vorne bringen können oder unterstützen können, vielleicht auch mehr Stärke an der einen oder anderen Stelle verleihen können, ohne dass es dabei um Jura geht.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist sozusagen immer Teil des Straußes, und es hilft natürlich auch sozusagen zu fragen, wie sieht der Gesetzgeber das? Aber ich würde diese Frage eben jetzt in Vertragsverhandlungen, wenn es darum geht, etwas Neues zu erschaffen, erstmal hinten anstellen, sondern eben erstmal zu überlegen, was ergibt eigentlich Sinn? Was wollen wir als Parteien? Wie sieht für uns ein idealer Fall aus? Und dann erst im zweiten Schritt eben zu gucken, okay, wie bilden wir das juristisch ab? Und wie können wir das dann in ein Vertragswerk überführen? Wir haben vorhin sehr viel über Vorbereitung gesprochen. Ein Konzept, über das wir noch nicht gesprochen haben, was für Anwälte, glaube ich, extrem wichtig ist, ist das Konzept des sogenannten Butners. the best alternative to a negotiated agreement, also die Frage, was tun wir, wenn wir uns hier nicht einig werden? Und das ist dann etwas, wo sozusagen die rechtebasierte Sicht wieder sehr, sehr wichtig ist im anwaltlichen Berufsbild, weil es dann darum geht, was sieht der Gesetzgeber vor, wie sieht die Rechtslage aus, wenn es eben nicht zu einer Einigung kommt. Und das in der Vorbereitung klar zu machen, ist ein elementarer Bestandteil jeder Vorbereitung.
Ist das dann was, wo man sagt, okay, das ist die Alternative, wenn das hier scheitert? Oder ist das auch eine Alternative, die ich mitnehme und während der Verhandlung, wenn ich merke, also ich stoße hier gegen eine Wand, ich komme einfach nicht weiter, dann ist das jetzt mein alternatives Vorgehen?
Also du hast schon von dem Plan B gesprochen.
Ja,
richtig.
Genau.
Das sogenannte Butner ist tatsächlich nicht der Plan B, was ich tue, wenn ich irgendwie auf Widerstände stoße, sondern da die Idee des Butners ist tatsächlich, was tue ich, wenn ich hier zu gar keiner Entscheidung komme. Also wenn Plan A bis Z nicht ziehen, dann muss ich sozusagen ja über Alternativszenarien nachdenken. Und das Beste unter diesen Alternativen, das ist das sogenannte Butner. Und das ist wiederum häufig informiert oder auch geprägt von der juristischen Analyse.
Okay, spannend. Also ich nehme das jetzt irgendwie in meinem Kopf schon auch als separate Fähigkeit wahr, weil wir ja gesagt haben, das Verhandeln kann mir jetzt irgendwie in jedem Bereich unterkommen. Aber eben etwas, was ich verbinden kann mit meiner juristischen Tätigkeit in meinem Anwaltsberuf. Und mich würde jetzt schon interessieren.
Ich darf es anders formulieren, ehrlicherweise. Ich würde eher sagen, Verhandeln ist omnipräsent. Das tun wir immer.
Ja.
Aber im Anwaltsberuf kommt es in besonders häufiger vor, kommt es besonders häufig vor und oft in einer formalisierten Form.
Ja, okay.
Und mit formalisiert meine ich eben M&A-Verhandlungen, Vorbereitung auf einen Prozess, auf ein Schiedsverfahren oder eben auch Vergleichsverhandlungen oder Verhandlungen, die man für einen Mandanten führt. Das ist eben ein Level von Formalisierung, was sozusagen nochmal einen anderen Kontext bedeutet, als wenn ich jetzt, mit Freunden über das nächste Urlaubsziel verhandle.
Ja, okay, der Rahmen ist sozusagen vorgegebener und formeller.
Genau.
Was mich jetzt interessieren würde, wie du es wahrnimmst, entwickelt sich dafür ein zunehmendes Verständnis dafür, dass Verhandeln so eine wichtige Fähigkeit ist letzten Endes im Anwaltsberuf? Oder besteht dafür schon großes Verständnis? Wie nimmst du das wahr?
Sehr gute Frage. Also ich habe das Gefühl, dass wir im deutschsprachigen Raum noch, also eine Sensibilität dafür haben, aber kein breites Verständnis, dass das eine elementare Kompetenz ist und auch, was ich sagen würde, ein Future Skill für Anwälte. Und zwar aus zwei Gründen. Wir leben ja in einer Zeit, in der viele Situationen, Gesellschaften, Organisationen sehr polarisiert sind und in denen es sehr, sehr wichtig ist und wichtiger wird, dass ich auch mit Menschen interagieren kann, die fundamental anders sind als ich selber, die andere Ansichten haben, anders geprägt sind und mit denen ich vielleicht normalerweise nicht begegnen würde. Und ich glaube, da ist es eben umso wichtiger, dass ich eine Sprache habe und ein Werkzeugkasten, in Anführungszeichen, das es mir ermöglicht, breit zu interagieren. Das betrifft sicherlich den Anwaltsberuf, aber auch viele andere Berufsfelder. Dann, glaube ich, merken wir, dass Strategie in Zeiten eine wichtige Rolle spielt. Ich glaube, viele Menschen haben das Gefühl, dass wir in Zeiten leben, die irgendwie unsicherer sind, in denen ganz, ganz viel gleichzeitig passiert. Es wurde ja auch viel über die Parallelität von irgendwie Krisen geschrieben. Und dass da die Fähigkeit, strategisch über eigenes Handeln nachzudenken, über das Handeln von Organisationen und wie das eben in Verhandlungsprozessen, in Entscheidungsprozessen relevant ist, auch eine Aktie mit steigendem Wert ist, ja, wenn man das kann, genau,
ja.
Absolut. Und ich glaube, der dritte Punkt natürlich Technologie. Wir sehen ja einerseits, dass irgendwie unsere Interaktionen sehr viel stärker durch Technologie geprägt sind, bis hin dazu, das habe ich neulich gelesen, dass es sozusagen ein beschriebenes Phänomen ist, dass Menschen eine Telefonphobie entwickeln und zögern, ans Telefon zu gehen und jemanden anzurufen, weil irgendwie so eine gewisse Hemmschwelle entstanden ist vor der sozialen Interaktion. Und dass wir natürlich in Zeiten, wo wir so stark über Technologie interagieren und unpersönlich interagieren, die Fähigkeit der persönlichen Interaktion, des persönlichen Lösungen, nach Lösungen suchen und Lösungen finden, ganz, ganz, ganz elementar ist und in dieser Hinsicht auch sozusagen AI resilient. Ja? Also wir werden weiterhin mit den anderen Menschen interagieren. Und das ist sinnvoll zu trainieren oder sich zu überlegen, wie man das effektiv tut.
Gerade den letzten Punkt finde ich sehr interessant, weil es ja oft diese Debatte gibt, ne? Wird der Anwaltsberuf abgeschafft durch KI, wenn man es jetzt ganz dramatisch formulieren will. Aber das ist ja schon was, wo man immer noch Mehrwert liefern kann gegenüber der KI. Eben diese persönliche Kommunikation, das Verhandeln, Zuhören, auf jemanden zugehen und all das, was wir eben heute besprochen haben.
Also das würde ich unterschreiben. Ja, es gibt sicherlich natürlich auch Fälle, wo es gelungen ist, dass man Verhandlungen oder also Bots automatisiert miteinander interagieren. Aber also meine Wahrnehmung ist, dass Menschen persönliche Interaktion schätzen, gerade wenn es um Dinge und Geschäfte geht, die Vertrauen erfordern. Und ein gewisses Maß an Integrität. Und dass es da sinnvoll ist, sich zu überlegen, wie gestalten wir diese Beziehungen und wie machen wir sie erfolgreich und unser eigenes Agieren effektiv.
Thilo, ich nehme mit, wir sollten uns besser aufstellen, was die Verhandlungsskills und Kompetenzen anbelangt. Ich würde an der Stelle, also falls du keine abschließenden Worte hast, hast du noch welche? Würde ich jetzt an der Stelle ein, okay.
Du hast das, ich glaube, du fasst das wunderbar zusammen und da will ich gar nichts hinzufügen.
Dann würde ich nämlich damit schließen, dass wir heute herausgearbeitet haben, dass es ein Future Skill ist. Das fand ich einen super schönen Begriff, dass man sich vielleicht einfach bewusst macht, dass das Verhandeln eine Grundkompetenz ist, die mir in vielen Lebenslagen und vor allem auch in meinem Anwaltsberuf helfen kann. Und, liebe Leute, Vorbereitung, Zuhören und realistische und auch ambitionierte Ziele setzen.
Also
So würde
doch
ich den
viel
Podcast
extra.
schließen. Ja, doch, wie Maxa. Lieber Thilo, ich danke dir von Herzen, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns die Welt des Verhandelns etwas näher gebracht hast.
Sehr gerne, war mir eine große Freude und ich wünsche dir alles Gute.
Danke dir auch.
Das war's für heute. Mehr gibt es unter anwaltwerden.de.